Starten Sie durch bei einem Weltmarktführer in der Energietechnik. Die Maschinenfabrik Reinhausen bietet deutschlandweit spannungsgeladene Jobs im Bereich Elektrotechnik. Bei uns leisten Sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Stromversorgung, sondern Sie gestalten die Energiewende aktiv mit. Klingt spannend? Dann bewerben Sie sich jetzt unter reinhausen.com/karriere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir freuen uns, unseren Gast Hans Neubert begrüßen zu können. Zum ersten Mal haben wir uns ja in der Podcast-Szene auf der Play-Konferenz in Berlin kennengelernt. Und heute sprechen wir mit dir in unserem Podcast über digitale Medien und wie viel Technologie eigentlich dahinter steckt.
Ja, genau. Jetzt erstmal zu dir, Hans. Erzähl uns doch mal was über dich. Du bist Vorstandsvorsitzender und Co-Gründer der Bundesgesellschaft für digitale Medien. Was machst du da genau und womit befasst sich die Bundesgesellschaft konkret? Wie ist die Idee entstanden, diese Gesellschaft zu gründen? Das würden wir gerne mal am Anfang von dir wissen.
Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam sprechen können und ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können in die Digital-Media-Landschaft in Deutschland und das auch von der technischen Seite beleuchten, weil das ist tatsächlich etwas, was man, glaube ich, noch viel zu wenig macht, und wir schauen uns das heute gemeinsam einmal an. Genau. Ich bin Experte für digitale Medien und Vorstandsvorsitzender der Bundesgesellschaft für digitale Medien, und wir beschäftigen uns eben da vor allem damit, große Entscheidungsträger seien es die großen Agenturen in dem Bereich, die viele und große Werbebudgets auf den entsprechenden Plattformen und im Digital Media ausgeben, zusammenzubringen, als auch die werbetreibenden Unternehmen, die dahinter stecken, um somit eben das Silo-Denken, was oftmals herrscht, aufzubrechen, weil, was wir festgestellt haben, ich komme aus großen Konzernen und großen Unternehmen, und mein Co-Gründer Martin Wenk, mit dem ich damals die Idee hatte, der kommt aus der großen Agenturwelt, und wir beide haben gemerkt, sowohl auf der großen Agenturseite als auch auf der großen Unternehmensseite wird nicht viel miteinander gesprochen. Weder die kleinen Agenturen noch, ja. Genau, noch die großen Agenturen und erst gar nicht die Unternehmen untereinander. Was wir aber brauchen, um schneller und vor allem stärker voranzukommen in dem ganzen Bereich, sind eben übergreifende Themen, wo man sich an einem Tisch setzt und darüber sprechen kann und diese zusammen eben mobilisiert, um eben mit digitaler Innovation in dem Bereich schneller voranzukommen. Und das machen wir ganz gut, möchte ich mal sagen. Und kriegen wir ganz gut hin, dass das schneller passiert und schneller funktioniert. Genau.
Okay.
Sehr gut. Ja, wir hatten ja schon mal so ein bisschen uns ausgetauscht vor unserer Aufnahme. Und da hast du uns gesagt, dass du meinst, dass Deutschland immer noch eine Digitalwüste ist. Was meinst du damit genau?
Ja, das sage ich immer gerne so drastisch, dass das stimmt. Weil wir tatsächlich sehr, sehr viel sehen, dass, wenn wir uns jetzt beispielsweise mal den Digitalisierungsindex anschauen, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, dann ist Deutschland stagniert in Sachen Digitalisierung. Also jetzt gerade für 2023, also im letzten Jahr, da sind wir so bei knapp über 100 Punkten in dem Ganzen. Und wenn wir das im Vergleich setzen zu zum Beispiel 2022, dann ist das sogar gesunken. Also das heißt, wir stagnieren nicht nur, sondern wir sind sogar leicht rückläufig in Sachen Digitalisierung. Und das ist natürlich etwas, wo wir stark uns das anschauen müssen. Und was man eben auch sieht, gerade im europäischen Vergleich, da kann man sich den DESI-Index mal anschauen, der Europäischen Kommission. Da vielleicht Fanfrage an euch, was denkt ihr denn im europäischen Vergleich? Welche drei Länder sind denn in Digitalisierung ganz weit vorne dran?
Also ich tippe mal auf jeden Fall auf Platz 1 auf irgendein skandinavisches Land.
Ja, Norwegen vielleicht?
Das ist schon mal gar nicht schlecht. Es ist Finnland, Dänemark und Niederlande.
Ah, daher, okay. Ja. Nah dran.
Seid ihr da ziemlich gut. Und Deutschland, sowohl im Weltvergleich sind wir da weit hinten, aber auch im europäischen Vergleich reihen wir uns da so im unteren Mittelfeld ein. Und das ist für eine Nation, die eigentlich aus einer, ich sag mal, hochökonomisch aktiven Landschaft herkommt, mit einer riesen Automobilindustrie und so, wie ich finde, immer ein großes Armutszeugnis, wo wir auf jeden Fall noch mehr machen können. Und das liegt eben oftmals an Ja, erstens so ein bisschen der Risikoaversion, die wir Deutschen oftmals haben mit Zukunftstechnologien, dann diesen generellen Zukunftsdenken und der Zukunftskultur, die bei uns manchmal noch so ein bisschen hinterher steckt und auch an Kapital, was fehlt, beziehungsweise wo Investoren und große Funds, die es gibt, viel, viel vorsichtiger sind auf europäischem Boden, als es zum Beispiel die Amerikaner sind, die da viel mal oftmals schneller sind, in Zukunftstechnologien und in neue Technologien schneller zu investieren und auch in höherem Ausmaße. Und das, ja, das, damit beziehe ich mich immer so ein bisschen so. Wir sind in der Digitalwüste noch etwas stecken geblieben, aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht uns da herausmanövrieren können.
Ja, wo fehlt es uns denn dann noch? Ist das wirklich nur die Angst vor Innovationen oder woran liegt es? Also es gibt vielleicht auch, oder gibt es in Deutschland auch ein paar gute Entwicklungen im digitalen Bereich? Kannst du vielleicht mal so einen kleinen Vergleich machen, bevor uns hier wirklich der Himmel auf den Kopf fällt?
Also man muss es schon realistisch sehen und muss halt sagen, da haben wir noch viel zu tun. Es gibt aber auch sehr gute Sachen beziehungsweise sehr positive Bereiche, wo wir stark sind. Das ist einmal eben gerade, wenn man immer von digitaler Innovation spricht, dann ist Datenschutz immer auch ein riesengroßes Thema oder eben auch sehr, sehr wichtig. Und da sind wir in Deutschland weltführend. Das muss man auch einfach mal sagen. Also nirgendwo wird Privatsphäre und Datenschutz so sehr auf die Tagesordnung gesetzt wie bei uns. Da haben wir sehr, sehr hohe Standards. Jedoch ist eben auch genau das, was uns manchmal in der Innovationskultur oder in der höheren Risikobereitschaft einschränkt. Und dann ist es auch immer so, wir schauen immer erstmal gerne, was andere tun und sind dann früher Folger, gerade bei Zukunftstechnologien, als selber zuerst zu entwickeln und zuerst zu implementieren. Obwohl wir die Kapazität von Wissenschaft und Technik durchaus in Deutschland hätten, auch an Ingenieur und an Ingenieurleistungen und vor allem auch an Informatikleistungen. Jedoch sind wir da oftmals noch im Nachholbedarf. Und ein ganz großes Thema ist auch tatsächlich die digitalen Infrastrukturen des Landes, also die Rahmenbedingungen, die uns gesetzt werden. Und das sind sowas wie flächendeckende Netzabdeckung. Da sind wir auch noch nicht da, wo es sein könnte. Oder super prominentes Beispiel oder was ich auch gerne mal aufzähle, ist eben alles, was aus dem Organisationsstab kommt, beziehungsweise die Verwaltungswirtschaft und deren Digitalisierung. Wenn
Oh
man
Gott, ja.
digitale Investitionen erleichtern will, dann oder diesen Fortschritt erleichtern will, dann müssen diese Rahmenbedingungen natürlich erstmal stehen. Ich kann da mal ein schönes Beispiel aus dem letzten Jahr bringen. Es gab bis Ende 2023 wurde mal vor Jahren ein Regierungspakt zur Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland geschlossen. Und da sollten hunderte Bürgerservices von der Anmeldung des Autos bis zur Ummeldung des Wohnorts digitalisiert werden. Ich glaube, aus diesem Katalog wurden von hunderten Bürgerservices wurden 5 geschafft und der Rest wurde auf weitere 5 Jahre
Verteilt.
verlegt.
Ja,
Genau,
genau.
richtig. Und diese Einstellung, beziehungsweise diese, dass sich da niemand so richtig verantwortlich fühlt, das hält uns manchmal zurück in dem Bereich. Ja.
Ja,
Ja.
absolut.
Ja, unser Thema lautet ja auch Digitalisierung in den Medien oder wie viel Technik steckt eigentlich dahinter? Und ja, welche digitalen Innovationen gibt es denn im Medienbereich?
Ja, da ist das, also in dem Bereich knüpft man da oftmals am ersten an, weil eben da auch viele führende Unternehmen sehr, sehr schnell sind. Und gerade wenn wir über digitale Medien sprechen, dann müssen wir uns immer drei Bereiche anschauen. Und das ist immer, wie konsumieren wir Inhalte, wie werden die produziert und wie werden die verteilt? Das heißt, wie können wir die anschauen? Und da ist es so, dass tatsächlich die großen Plattformen und großen Unternehmen schon sehr, sehr stark sind in der Entwicklung von Personalisierung von Inhalten und Personalisierung von Algorithmen beispielsweise, was vor Jahren noch bei weitem nicht der Fall war. Eure Netflix-Seite wird ganz anders aussehen als meine, weil sich das daran orientiert, was ich konsumiere und was ihr konsumiert. Und was auch noch Technologien sind, die gut vorantreiben, in dem Bereich sind Virtual Reality, Augmented Reality, alles, was wir an TikTok-Filtern heute beispielsweise sehen, um so ein ganz banales Beispiel zu nehmen. Das wäre alles nicht möglich, wenn diese immersiven Erlebnisse und Technologien nicht geschaffen wurden. Und das ist ja immer der spielerische Aspekt, was damit noch alles passieren und geschehen kann. Das ist ja immer noch eine ganz andere Sache. Und tatsächlich Blockchain-Technologien, gerade wenn es um den Bereich Urheberrechtsschutz geht, das haben wir jetzt immer viel mit der ganzen NFT-Welle und Co. gesehen. Das findet tatsächlich auch schon viel statt. Aber eben diese, gerade in Sachen Algorithmen, Personalisierung von Inhalten, dieses Lernen aus dem Konsumentenverhalten beziehungsweise aus dem Konsumverhalten der Nutzenden, das können die digitalen Medien schon ganz gut und oftmals auch viel besser als in vielen, vielen anderen Bereichen das schon der Fall ist.
Okay. Kommen wir mal ein bisschen mehr zu dem, was ihr da tut. Wie setzt sich die Bundesgesellschaft für digitale Medien konkret ein, um in Deutschland diesen Sektor nach vorne zu bringen? Wenn das wirklich alles so arg ist, wie du beschreibst, und ich kann das gut nachvollziehen, da muss ja mal was passieren, sonst verlieren wir ja wirklich noch mehr den Anschluss.
Genau. Also was wir natürlich nicht machen können und was wir nicht schaffen können, ist diese Grundzukunftstechnologien, da die Wissenschaft anzutreiben, und das sehen wir auch gar nicht als unsere Aufgabe. Es geht eher um die Implikation beziehungsweise diesen ganzen Digital-Media-Bereich. Da ist immer ein guter Weg, wenn wir uns die Agenturen beispielsweise anschauen. Ich gebe euch ein Plattformbeispiel. Da ist es so, dass, nehmen wir jetzt mal Meta. Meta hat ein neues Feature herausgebracht, was sie unbedingt mit Unternehmen und großen Agenturen, die meistens dann die Budgets der großen Unternehmen in dem Bereich verwalten, umsetzen möchten. Und die haben oftmals bei uns in Deutschland auch das Problem, gar nicht die kollektive Ansprache zu haben. Das heißt, sie müssten zu jedem Unternehmen einzeln hingehen und sagen, hey, wir haben dieses neue Feature oder wir suchen einen Partner, wo wir das zum ersten Mal testen können, auch hier im deutschen Bereich oder sogar im europäischen Bereich. Und da sind andere Länder in der Vergangenheit oftmals auch viel stärker gewesen, um da eben diese Feature zuerst ausprobieren, was sie dann natürlich wieder weiter voranbringt, weil sie das einfach schon mal getestet haben. Und das schaffen wir ganz gut, indem wir oftmals viele Akteure der Branche fördern und eben an einen Tisch bringen und dann eben sagen können, hey YouTube, hey Google, hey Meta, hier sitzen alle, lasst uns gemeinsam mit den Rednern, erreicht ihr alle, die ihr erreichen wollt und erreichen müsst, um eben genau diese Menschen quasi zu erreichen und um dann eben diese digitale Innovation in dem Bereich voranzutreiben und neue Cases zu schaffen, die eben auch Vorbilder sein können.
Genau. Anschlussfrage, warum reden die denn so wenig miteinander? Ist das Wettbewerb, der daran hindert oder?
Es ist auch Wettbewerb, aber es ist auch oftmals fehlende Formate für den Rederaum, so möchte ich es mal nennen. Weil wenn wir als unabhängiger Akteur eben, das kennt ihr in der Verbandsarbeit genauso gut, als unabhängiger Akteur ein Format schafft, wo eben dieser Austausch passieren kann, dann ist das eben nicht so, dass das wirkt, als wäre das von einer Marke gebrandet, eingekauft, wie auch immer, oder veranstaltet, sondern eben es ist unabhängig. Und dadurch kann man oftmals in einem ganz anderen Rahmen Menschen an einen Tisch bringen, um über Fortschritte und Themen zu reden, die, wie es der Fall wäre, wenn jetzt zum Beispiel die Telekom sagen würde, wir machen eine Zukunftswoche. Und solche Themen gibt es ja alles schon. Aber da sind dann vielleicht die anderen Unternehmen immer ein bisschen zögerlich, gerade wenn es jetzt beispielsweise Vodafone wäre oder so, und dann sagen, jetzt sind wir hier bei der Konkurrenz zu Gast, warum sollten wir das denn machen? Und genau, da ist so ein übergreifender Rahmen sehr, sehr wichtig. Und da muss man auch sagen, da gibt es einige, dieses Netzwerk geschaffen, das können gerade die USA sehr, sehr gut, weshalb sie oftmals in Zukunftstechnologien gut sind. Das fängt bei denen schon in den Unis an. Da haben die ja große Netzwerke und Co. Und danach, wenn die alle hier unter landen bei den Unternehmen, dann kennen die sich noch untereinander. Und diese Netzwerke bleiben bestehen. Diese Kultur haben wir nicht so in Deutschland. Und deshalb müssen wir da andere Möglichkeiten schaffen.
Okay. Genau. Dafür setzen wir uns ja auch so viel für Netzwerke ein, ne?
Deshalb ist Verbandsarbeit so wichtig.
Absolut.
wollte man mal auch noch gesagt haben. Ne? Ich habe auch noch eine Anschlussfrage dazu. Ich stelle mir das dann auch so vor, es gibt ja sicher auch mal Konflikte, wenn da so verschiedene Medien an einen Tisch gebracht werden oder man wird sich dann doch nicht einig, wie auch immer. Wie geht ihr denn damit um? Seid ihr dann auch so Vermittler oder versucht irgendwie neutral da dran zu gehen?
Mediatoren.
Ja, das oftmals auch. Und es ist dann auch so, wie wählen zum Beispiel die Plattformen die Leute aus, mit denen sie solche Testcases zum ersten Mal machen. Okay. Und da sind wir auch immer manchmal so in, oder geben da einen Rat oder eine Idee, wie man das aufstellen könnte, sodass sich niemand benachteiligt fühlt. Das ist ja, ja auch immer so eine Geschichte, warum habt ihr das mit uns gemacht und nicht mit denen? Genau, und da ja, stehen wir auch oft als Akteure zwischen den Türen, was aber ganz gut ist, weil so können wir den Teller oftmals ein bisschen größer machen, beziehungsweise das Kuchenstück ein bisschen mehr aufteilen manchmal oder den ganzen Kuchen ein bisschen größer machen. Mhm. Und das hilft oft sehr, sehr, sehr weiter, um eben da den Blick zu schärfen, beziehungsweise den Austausch weiter zu gewährleisten.
Ich soll schon mal die nächste Frage stellen, merke ich gerade. Achso.
Ja. Ich denke mir gerade eine gemeine aus. So.
Okay, dann denk du mal weiter nach. Dann würde ich mal auf euren Digital Media Award zu sprechen kommen. Den vergebt ihr ja auch. Und da sind wir auch ganz gespannt. Erzähl doch da mal ein bisschen was drüber.
Ja, das zählt ganz, ganz groß auf dieses eine Thema ein. Und das ist Risikoaversion, was wir ganz, ganz groß sehen. Weil wenn du keine guten Vorbilder hast, die du als junger, aktiver, muss nicht mal jung sein, aber als Mensch, der vielleicht digitalen Fortschritt im Unternehmen vorantreiben will, gerade in diesem Bereich, dann musst du oftmals Vorbilder aufzeigen oder Cases, hey, so machen das schon andere und deshalb kann es funktionieren. Und deshalb war es für uns ganz, ganz wichtig, ein Podest zu schaffen, wo wir sagen können, wo die, nehmen wir jetzt mal, die Mareike aus dem Marketing hingehen kann zu ihrem Chef und sagen kann, hey, guck mal, die machen das schon richtig gut und das müssen wir auch machen, um dahin zu kommen. Mhm. Und um diese Vorbilder zu schaffen, haben wir den Digital Media Award eingeführt. Der war dann auch im ersten Jahr einer der größten Marketingpreise in Deutschland direkt und wurde auch so von der Fachpresse betitelt. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und wir haben da auch wahnsinnig große Unternehmen prämieren dürfen und auch kleine Startups. Das ist eben das Schöne, die digitale Innovation vorantreiben. Also da gibt es keine Grenze, da kann jeder mitmachen. Und genau, das gibt uns eben die Möglichkeit, diese Vorbilder zu schaffen und da eine Vorbildkultur einzuführen, um eben so ein bisschen der Risikoaversion entgegenzuwirken, um zu sagen, hey, da gibt es Beispiele, denen kann man nachgehen.
Hm. Ja, ihr habt ja noch so eine zweite Prämierung, würde ich das mal sagen. Da habt ihr noch die Future Faces of Digital Media. Wie seid ihr denn darauf gekommen und wer sind diese Gesichter? Ich kann mir da eine Antwort schon fast vorstellen, aber ich möchte gerne von dir hören.
Ja, da geht es vor allem darum, wir haben gesehen, dass es oftmals in den großen Konzernen und in den auch Agenturen oder was es auch immer sein mag, einzelne Personen sind, die oftmals diesen Unterschied machen und es vorantreiben. Das kennt ihr vielleicht aus der Verbandsarbeit auch ganz gut. Da gibt es bestimmt auch oftmals eine engagierte Person, die dann auf euch zukommt und aus irgendeinem Kreis und dann eben was vorantreiben will. Und das ist tatsächlich auch so. Und diese Menschen haben eben oftmals das Potenzial, sich dann in dem kommenden Jahr so zu entwickeln, dass es auch wirklich zu einer Veränderung kommt in dem Bereich. Und das sehen wir, beziehungsweise da versuchen wir uns sehr, sehr systematisch einen Überblick zu verschaffen. Und das auch ist eine sehr, sehr große statistische Aufarbeitung, auch jedes Mal mit sehr, sehr vielen Daten, die wir uns da anschauen. Und tatsächlich wir haben das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, aber die Methodik scheint sich ganz gut herauszustellen, denn wir haben wirklich rasante Bewegungen innerhalb dieser Liste ergeben. Wir haben die letztes Jahr im November rausgegeben und haben gesagt, das sind die 30 Gesichter, die wir als zukunftsweisend für die Entwicklung von Digital Media in Deutschland halten im nächsten Jahr. Und zwei von diesen Gesichtern sind in diesem Jahr Forbes 30 Under 30 geworden. Oh. Mehrere von denen haben digitale Innovationspreise erlangt, haben neue Geschäftsmodelle gegründet und Co. Also da ist viel daraus entstanden. Deshalb freuen wir uns da sehr, das zu sehen und wollen das in der Zukunft auch weiter fördern. Also die Liste wird es auch dieses Jahr wieder geben.
Okay.
Sehr gut. Wenn Sie Technik aufs Ohr mögen, dann gefällt Ihnen bestimmt auch VDI Nachrichten. Das ist quasi Technik auf die Augen. Spannender Lesestoff aus Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Tagesaktuelle News mit 4D-Nachrichten Plus und 14 täglich als Zeitung oder E-Paper. Suchen Sie sich das passende Angebot aus, zu finden unter den Shownotes. Kannst du denn irgendwie mal ein paar Unternehmen oder auch gern CEOs nennen, die ja in deinen Augen irgendwie das alles gut machen? Ich meine, vor allem LinkedIn ist da jetzt ja auch schwer im Kommen. Und man merkt ja auch, dass man da halt immer mehr irgendwie sich auch präsentiert und versucht irgendwie mit seinen Produkten oder auch vielleicht Statements irgendwie durchzukommen. Gibt es da für dich Paradebeispiele?
Ein sehr gutes Beispiel, die auch letztes Jahr bei uns den Digital Media Award Germany in der Kategorie Social Media gewonnen haben, ist die Tagesschau, weil die haben sich die haben den Award gewonnen für ihren TikTok-Kanal. Mhm. Warum? Was wir als Begründung ganz viel von der Jury gehört haben, erstmal sich als öffentlicher Träger hinzustellen. Und die hatten da viel, viel Gegenwind. Ihr könnt es euch vorstellen, ihr seid öffentlich-rechtliche Medien und dann kommt vielleicht ein Redaktionsleiter und sagt, wir wollen jetzt auf eine chinesische App. Da kommt erstmal sehr, sehr viel, da kommt sehr, sehr viel Gegenwind. Und das haben die wirklich sehr, sehr klug gelöst. Und die sprechen ja über das alle in den digitalen Medien nicht sprechen wollen. Und das ist Krieg, Auseinandersetzung, kontroverse Themen und eben Nachrichten. Und das machen sie sehr, sehr gut in einer Art und Weise, die ja auch sehr erfolgreich Anklang findet. Also das ist ein super Beispiel. Andere gute Beispiele sind zum Beispiel, weil du CEOs auch angesprochen hast, die Deutsche Telekom als größter Kommunikationsanbieter weltweit, machen die auch eine sehr, sehr gute CEO-Kommunikation. Natürlich ist das auch immer eine gute Schippe Employer Branding und Marketing und Co. dabei. Trotzdem ist es wichtig, dass sich auch einzelne Personen zu einzelnen Themen positionieren und das machen sie zum Beispiel bei dem Thema 5G, Glasfaser und Co., die eben auch diese Zukunftstechnologien betreffen, sehr, sehr gut und in einer Art und Weise, wo man sich auch viel international abschauen kann und wo die teilweise Best Practices sind für andere Länder und andere Industrien. Und ja, das wären jetzt so zwei, die ich hervorheben würde.
Mhm. Okay, Hans, jetzt kommt die Glaubwürdigkeits- und Herz- und Nierenprüfungsfrage. Du bist ja auch bei Neonail im
ich
Lied
schnall
für,
mich an.
Ja, du bist ja bei Neonail im Lied für Social Media, Influencer Marketing, Public Relation und Digital Media verantwortlich. Wie lebst du denn das im Job, was du uns hier im Podcast bisher schon erzählt hast?
Das kann man sehr, sehr gut vereinen, weil das ja eben genau der Bereich ist, über den wir sprechen. Und all diese Erfahrungen fließen da sehr, sehr viel mit ein. Und genau mit diesen Entscheiderinnen in Sachen Digital Media möchten wir ja auch sprechen und mit uns mit denen vernetzen, weil nur wenn die Themen vorantreiben, dann funktioniert das Ganze auch. Ich kann euch ein Beispiel nennen, was es, glaube ich, sehr, sehr gut demonstriert. Wir haben gesehen, dass eben mittlerweile diese Formate und diese Videos habt ihr bestimmt auch schon gesehen, dass es viele wir nennen das Manipulated Reality, also dass man Videos hat, wo man Szenen sieht, die in echt gar nicht so funktionieren würden, aber es sieht irgendwie echt aus. Man muss dreimal hingucken, um zu schauen, da ist jetzt ein Produkt platziert. Bitburger zum Beispiel hat es auch sehr gut zur WM jetzt umgesetzt, wo so eine Flasche irgendwo auf einem Stadion steht und man weiß gar nicht so richtig, ist das jetzt real, kann das wirklich sein oder auch nicht. Da habe ich mich jetzt mit der Wirtschaftswoche über unseren Case bei Neonail auch unterhalten, weil wir haben das am Brandenburger Tor quasi visuell inszeniert. Und da arbeiten wir ja mit digitalen Rendering, CGI, Videoaufnahmen und Co. Und so sind es eben die Möglichkeiten, wie man neue Cases in dem Bereich schaffen kann, um eben herauszustechen, beziehungsweise da im digitalen Fortschritt zu sein. Und da haben wir auch mit ganz neuen Kompetenzen beziehungsweise Personen zusammengearbeitet, mit denen wir vorher gar nicht so viel zu tun hatten, die sich eben genau mit diesen Bereichen beschäftigen. Und da finden dann die Symbiosen statt, die eben zu einem Fortschritt führen, beziehungsweise zu einem Weiterkommen in den Bereichen.
Mhm. Machen wir mal einen Schwenk jetzt in die politische Richtung. Und wollten dich gerne fragen, wie du das wahrnimmst. Also würdest du dir mehr politische Unterstützung wünschen? Also ein eigenes Digitalministerium wäre ja vielleicht eine Idee oder ein Anfang. Und ja, genau, einfach mal ganz offen.
Angedockt ans Verkehrsministerium.
Genau,
die
genau.
Stimme. Was war das heute? Die überbackene Auster.
Ja. Entschuldigung. Nein, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber man kann das dann nachrecherchieren. Einfach mal so deine offene Meinung dazu.
Also genau, derzeit ist es so, dass dieses Digitalthemen generell, ob das jetzt wie in meinem Fall Digital Media ist oder auch andere Fälle wie digitale Wirtschaft oder generell diese Themen, sind auch Verwaltung, Digitalisierung von Verwaltung und Co., was wir auch schon besprochen haben, das ist alles über die verschiedensten Ministerien verteilt. Mhm. Also da gibt es keine einheitliche Regelung, was wo ist. Das wurde sich über die Jahre, der sich zuerst drum gekümmert hat, hat es bekommen, so ein bisschen ist die Mentalität. und das erschwert natürlich total eine zentralisierte Koordination und auch eine, was ich immer ganz, ganz wichtig finde in so einem Politikvergleich, so eine zentralisierte Zielerreichung und auch eine Verfolgung der Ziele. Weil wenn wir uns mal wirtschaftliche Unternehmen anschauen, dann ist es so, dass ein Unternehmen nimmt sich Ziele vor und dann müssen diese Ziele erreicht werden, beziehungsweise man versucht, sich denen anzunähern und sonst hat das Konsequenzen. Dann geht es denen wirtschaftlich nicht mehr so gut, wenn sie eben vielleicht gewisse Technologien nicht weiter voranbringen, nicht weiterentwickeln und dadurch weniger dadurch auch vertreiben können oder eben weniger Innovation ihren Kundinnen und Kunden anbieten können. Und das vermisse ich, diese Mentalität vermisse ich immer so ein bisschen in der Digitalpolitik, weil da setzen wir uns Ziele, dann verteilen wir die auf ganz unterschiedliche Akteure, haben aber keine Koordination dahinter und wenig Verfolgung dieser Ziele. Das heißt, wir setzen die einmal auf, bestes Beispiel von diesem digitalen Verwaltungsplan, und dann stellen wir fest nach ein paar Jahren, oh, da haben wer nicht so viel erreicht, verlängern wir das Ganze und geben uns mal ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, das kann absolut nicht die Lösung sein. Und da für diese Projekte, ob das jetzt ein vereinheitlichtes Ministerium ist, ist die eine Frage. Aber zumindest eine vereinheitlichte, zentralisierte Lösung zu haben, dass sich um diese Themen in einem zentralen Blickwinkel gekümmert wird, das ist, glaube ich, essentiell. Und da würde ich für auf jeden Fall mein Plädoyer einlegen. Ja.
Ist es vielleicht ein bisschen verwunderlich, dass auch unsere jetzige Regierung erkannt hat, dass wir digital so weit hinten liegen. Aber ich für mich jetzt ehrlicherweise auch nicht erkennbar ist, dass sich da riesig groß was tut. Nee. Mich würde auch noch interessieren, ob zum Beispiel auch mal Unternehmen auf euch zukommen und sagen, hey Leute, könnt ihr uns da nicht mal helfen, ein bisschen Druck zu machen? Passiert das oder?
Das passiert viel tatsächlich. Ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass es in den letzten Jahren, gerade hier in vielen europäischen Ländern, auch wie Frankreich und Co., wie gesagt, was ich eingangs erzählt hatte, dass die Digitalisierung sogar im Vergleich von 22 zu 23 nicht nur stagniert hat, sondern sogar leicht rückläufig war, liegt eben daran, dass viele andere politische Themen sehr viel Bedeutung, Rechtsdruck, Klimawandel und Co. liegen neben sehr, sehr viel ein der politischen Agenda, was nicht minder korrekt ist, oder da müssen wir auf jeden Fall auch drauf schauen und Lösungen für finden. Aber was dadurch eben oftmals vom Tellerrand kippt, sind eben genau diese Themen. Und wenn das immer das Erste bleibt, was vom Tellerrand kippt, wenn andere Themen dazukommen, dann werden wir da niemals vorankommen.
Das stimmt, obwohl das ist, ja blauäugig ist, weil zum Beispiel so Themen wie Klimaschutz kann man ohne Digitalisierung auch nicht mehr machen.
Hand in Hand.
Ja, genau.
Das braucht man ja noch.
Das geht Hand in Hand. Und es ist auch so, dass gerade in dem Bereich viel eben synchronisiert und in Synergie laufen muss, damit es eben funktioniert. Und das ist die Schwierigkeit. Und da kommen oftmals Unternehmen auf uns zu, weil sie Sachen nicht verstehen, auch wie sie funktionieren. Das ist auch eine ganz große Sache. Und dann müssen wir oftmals auch die so ein bisschen die Aufklärungsarbeit leisten und zeigen, ja, so funktioniert das eigentlich. Und im Moment gibt es dafür vielleicht auch noch keine Lösung. Aber vielleicht müsst ihr für euch eine interne Guideline oder Absprache finden, wie ihr damit umgehen wollt, weil es eben öffentlich dafür noch keinen Leitfaden gibt. Ganz, ganz prominentes Beispiel war jetzt Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten. Da gibt es jetzt mittlerweile eine EU-Vorschrift beziehungsweise eine Guideline, aber das hing ja ganz, 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 ganz lange in der Luft und niemand wusste so richtig, wie man damit umgehen soll. Und da haben wir sehr, sehr viel Ratschläge gegeben. Hey, so würden wir das machen, so finden wir, ist das eine transparente Art und Weise, damit umzugehen. Und Gott sei Dank ist die Leitlinie eigentlich, die die EU herausgegeben hat, eigentlich genau das, was wir auch immer geraten haben. Aber ja, da gibt's, da ist, genau, das ist eigentlich, glaube ich, das Hauptthema, dass oftmals diese Zukunftsthemen bzw. Technologien oftmals die Dinge sind, die zuerst runterfallen, wenn andere politische, wichtige Themen, die auch wirklich wichtig sind, auf dem Vormarsch sind. Und da müssen wir dran arbeiten, dass die Arbeit in dem Bereich trotzdem weitergeht.
Ja, klar.
Ja, wichtiges Thema. Gut, dann würden wir mal so ein bisschen zum Ende des Podcasts kommen. Mhm. Und da fragen wir ja immer ganz gerne so ein bisschen Zukunftsfrage ab. Blick in die Glaskugel sozusagen. Und wie wird sich denn deiner Meinung nach die digitale Wirtschaft in Deutschland weiterentwickeln oder entwickeln, sage ich jetzt einfach mal. Und was wünschst du dir dafür?
Ich betitel das immer ganz oft mit dem Titel, dass ich nicht über digitale Medien spreche, sondern eigentlich Mutzusprecher bin.
Ach, schönes
und
Wording.
Das, ja, und das den Unternehmen sehr ans Herz lege und sage, es lohnt sich, stärkere Innovationskultur zu betreiben, mehr Investitionen in digitale Infrastruktur und digitale Lösungen zu betreiben. Das sehen wir in allen Studien, die es gibt. Unternehmen, die mehr in die Zukunftstechnologien, da gibt's so einige Agenten, auch der EU, in diese investieren, sind erfolgreicher, schneller in ihren Prozessen. Die haben glücklichere Mitarbeiter. Also das wirkt sich wirklich auf alle Unternehmensbereiche aus. Und da wünsche ich mir mehr wirtschaftlichen Mut in dem Sinne, da einfach nachhaltig das Thema voranzubringen und da auch den Ansporn zu haben in der globalen Digitalisierung oder generell in Zukunftstechnologien, das kann man auch da ganz global beziehen, vorne dran zu sein. Ich kann euch ein Beispiel geben, der oftmals vergessen wird oder der so super sehr nach Zukunft und so ein bisschen wahnsinnig klingt, aber ganz, ganz reale Auswirkungen hat. Und das ist ein Teil der Zukunftstechnologien, der nennt sich New Space. Und darum geht es eben um Weltraumtechnologien. Ganz, ganz wichtig für digitale Medien, weil im Weltraum sind unsere Satelliten, die das alles möglich machen. Und in Europa beispielsweise gibt es da zwei relevante Raketenunternehmen, die an dem Thema arbeiten. In anderen Ländern sind das, oder in anderen Kontinenten sind das viel, viel mehr. Und diese zwei Mini-Unternehmen beispielsweise sind ein Klacks und da gehören schon Anteile wieder zu Amazon und Co. von diesen Unternehmen. Das heißt, in diesem ganzen Weltraum-Game und oftmals in diesen wirklich richtigen Zukunftstechnologien, da sind wir viel zu spät dran und haben auch nicht die Investitionen dahinter, oftmals da den Mut reinzustecken, da viel zu investieren und deshalb schnell abgehängt. Und das ist KI genau derselbe Bereich. Die ganzen Tools, die jetzt selbst schon sehr salonfähig geworden sind, so wie ChatGPT und Co., da kommen ganz, ganz wenige und wenn dann nur in sehr spezifischen Bereichen diese Technologie kommt, ganz, ganz wenig auf Deutschland. Und das ist etwas, woran wir viel arbeiten können, wo wir zum Beispiel noch mehr machen können, ist eben autonomes Fahren. Wir haben diese Grundwirtschaft in Deutschland der Automobilindustrie, wo wir viel reinstecken können und viel machen können. Und ich glaube, ja, das ist, glaube ich, das größte Plädoyer, was ich immer geben kann, ist Mut in Sachen Zukunftstechnologien zu haben.
Ja. Super. Du wirst nicht glauben, Hans, wir haben das ja jetzt auch nicht vorher abgestimmt oder so, aber wir haben hier im VDI ein Policy Fact Sheet, New Space. Vor ein paar Monaten oder so haben wir das rausgebracht, tatsächlich, unsere Politikabteilung. Wahnsinn, ja. Und da steht halt genau das auch drin, was du gerade gesagt hast. Also viel mehr in Forschung hier investieren und ja, dass wir ansonsten irgendwie auch abgehängt werden und da auch viel zu spät dran sind. Deswegen finde ich das gerade super, dass du das gesagt hast, weil das können wir natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken.
Genau, machen wir.
So, das dazu.
Ein großes Thema. Und egal, ob das Quantencomputing, New Space oder 5G ist, da muss viel mehr erstens Forschung betrieben werden und zweitens eben viel mehr, weil es hängt oftmals am Kapital, das wissen wir alle. Und da muss man einfach mutiger sein, diese Investitionen zu tätigen als Unternehmen beziehungsweise als auch staatliche Träger.
Ja. Lieber Hans, wir wünschen dir und deinem Verband viel Erfolg, weil es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es solche Institutionen wie euch gibt,
auf jeden Fall.
Die auch gerne mal den Leuten ein bisschen auf die Füße treten, die da im Lead sind. damit wir hier nicht den Anschluss verlieren. Und das sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also wenn man mal im Ausland ist, ich war gerade mal ein paar Tage in Holland, und wenn ich mir da angucke, wie digital diese Menschen und Unternehmen und Institutionen, und wenn es auch nur ein Hotel ist oder ein Restaurant, dann wird mir hier schon ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da haben wir echt wirklich was zu tun, ne? Hans, so, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Und wer uns zugehört hat, kann gerne nochmal in den Shownotes gucken. Wir haben noch ein paar interessante Links drin.
So ist es. Und wer noch Fragen hat oder Kommentare, schreibt die entweder unter die Folge oder schreibt uns an podcast@vdi.de. Und wer noch Themenvorschläge für uns hat, was wir uns mal anschauen sollen, mit wem wir mal sprechen sollen, der schreibt uns bitte auch.
Ja, wunderbar. Dann sagen wir nochmal Danke, Hans, an dich für deine Zeit und für deine interessanten Einblicke.
Ja.
Und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.